Hallo und herzlich willkommen zu Folge 129 im Cloud Computing Report Podcast. Mein Name ist Werner Grohmann und ich freue mich, dass Sie heute dabei sind. Interviewgast in dieser Folge ist Marion Richter, Director Product Marketing bei der Firma LinaX. Anlass für unser Gespräch ist der SaaS Management Survey 2021, eine internationale Studie von LinaX zur Nutzung und Verwaltung von Software-as-a-Service-Lösungen in Unternehmen.
Hallo Frau Richter, herzlich willkommen zum Interview im Cloud Computing Report Podcast. Zum Einstieg bitte ich Sie, sich kurz in 2-3 Sätzen vorzustellen.
Hallo Herr Grohmann, vielen Dank für die Einladung und schön, heute hier zu sein, um mit Ihnen über das Thema unserer SaaS-Management-Umfrage zu sprechen. Erstmal zu mir. Mein Name ist Marion Richter. Ich bin 39 Jahre alt, verheiratet und Mutter von 2 Kindern im Alter von 5 und 8 Jahren und im August diesen Jahres bin ich da mit meiner Familie in die USA gezogen. Also die letzten 3 Monate waren auch für uns sehr spannend. Vom Hintergrund her habe ich BWL an der Universität Trier studiert und bin dann nach dem Studium erst in die Unternehmensberatung, von da in einen Großkonzern in den verschiedenen Rollen in der Unternehmensstrategie und im Marketing gewechselt und seit 2019 nun bei LinaX. Wir sind ein Bonner Softwarehersteller für Enterprise Architekturmanagement. Das war das erste Produkt, mit dem wir gestartet sind. Mittlerweile haben wir noch ein Produkt für SaaS Management und Value Stream Management ergänzt. Wir sind insgesamt etwas über 400 Mitarbeiter groß, verschiedene Standorte in Deutschland, Europa, den USA und Indien. Und mit meinem Team sind wir verantwortlich für das Produkt Marketing. Das heißt, als Teil des Marketings kümmern wir uns um alle Maßnahmen rund um die Entwicklung, Vermarkt und Pflege unserer 3 Produkte.
Sie sprachen schon an, im Mittelpunkt unseres heutigen Gesprächs steht eine Umfrage, die Sie unter dem Titel SaaS Management Survey 2021 im Sommer dieses Jahres durchgeführt haben. Können Sie kurz beschreiben, was die Ziele waren für die Umfrage und vor allem, wen Sie da befragt haben?
Ja, natürlich. Wir haben also erstmal der Begriff Software as a Service war vor 20 Jahren noch nicht mal etabliert und hat sich mittlerweile zu einem rasant wachsenden Markt etabliert. SaaS an sich ist also ein Lizenz- und Vertriebsmodell, mit dem Softwareanwendungen über Internet, das heißt als Service, angeboten werden. In Summe haben wir mittlerweile mehr als 15.000 SaaS-Anbieter weltweit. Die prognostizierten Ausgaben in diesem Jahr belaufen sich auf 146 Milliarden US-Dollar und ist ein weiterhin starkes Wachstum vorhergesagt, nochmal von 87% bis 2025, das wären dann 273 Milliarden US-Dollar. Es ist einfach die Vorteile von SaaS, sind, dass Unternehmen und Mitarbeiter schnell Zugang zu Softwareanwendungen erhalten. Wenn mehr Mitarbeiter Zugang brauchen, kann man den schnell dazu kaufen. Die SaaS-Anwendungen sind automatisch auf dem neuesten Stand. Das heißt, die Pflege liegt komplett auf Seiten der Vendoren und nicht mehr auf Seite des Unternehmens. Und in unserer Umfrage haben wir uns eben ein aktuelles von unseren Kunden im Umgang mit SaaS gemacht. Wir haben hier die Enterprise-Architekten befragt, die im Unternehmen für das Management der gesamten IT-Landschaft verantwortlich sind. Und nachdem jetzt SaaS, wie wir vorhin besprochen haben, immer mehr integraler Bestandteil der IT-Landschaft wird, ist das ebenfalls auch ein ganz, brennendes Thema auch für die Enterprise-Architekten. Und dann haben wir in Summe 105 Kunden an unserer Umfrage teilgenommen, wovon 2/3 aus Europa stammen und 1/3 aus den USA. Und die Verteilung war über eine Vielzahl der Branchen ganz gut verteilt, also sehr aussagekräftig. Und wir haben dann Fragen gestellt wie, was ist der SaaS-Anteil, wie stark ist dieser gewachsen, wie wird es generell eingekauft, was sind die Herausforderungen und wie wird es gemanagt und wer ist dafür verantwortlich. Also einmal wirklich den Blick ins Unternehmen zu diesem ganz aktuellen Thema, was eben in den letzten Jahren so an starkes Wachstum erfahren hat und da eben auch in der Bedeutung nochmal dazu gewonnen hat.
Ja, lassen Sie uns kurz auf die wichtigsten Ergebnisse eingehen. Sie haben uns ja dankenswerterweise im Vorfeld die Ergebnisse zur Verfügung gestellt. Ein Ergebnis der Umfrage war, dass im Schnitt mehr als 4 Abteilungen für die SaaS-Verwaltung und Steuerung involviert sind und Indie involviert sind. Wer darf denn da alles mitmischen und warum?
Ja, also das Ergebnis war wirklich sehr, sehr interessant und auch für uns sehr überraschend, dass in der Tat so viele Abteilungen involviert sind. Ganz interessant war wirklich, keins der Unternehmen hat gesagt, dass nur eine Abteilung in das Management involviert ist. Also es waren wirklich 3% waren zwei Abteilungen, 16% haben gesagt, es sind drei Abteilungen und dann, wie Sie schon sagten, 61% für vier Abteilungen, dann nochmal 20% vier Abteilungen und mehr. Also wirklich ganz klares Votum zu vier und mehr Abteilungen. Und Sie haben gefragt, ja, wer darf da alles mitmischen? Also natürlich sind das die jeweiligen Fachabteilungen, sogenannte Business. Also die häufig die SaaS-Anwendungen zu einem Zweck, die haben einen Bedarf und die kaufen dann diese SaaS-Anwendung ein, sind natürlich dann auch in der Anwendung, also sie nutzen die Anwendung und sind dann natürlich auch so teilweise in die Verwaltung und Steuerung mit eingebunden. Dann haben wir dann die Finanz- und Einkaufsabteilungen, die einfach für den Einkauf und die Beschaffung von Software zuständig sind. Und das gilt natürlich auch für SaaS, vor allem auch, wenn wir nicht mehr über so vielleicht ein, zwei Lizenzen sprechen, sondern wenn wir dann vielleicht über Lizenzen für ein gesamtes Team sprechen. Dann haben wir die Gruppe der IT- und Software-Asset-Manager. Die sind grundsätzlich für die Verwaltung, teilweise auch den Einkauf von Software-Lizenzen zuständig. Und da fällt natürlich auch SaaS jetzt rein. Und sie haben natürlich auch ein Interesse, dieses zentral zu verwalten und da auch eine Übersicht über die sich im Unternehmen befindenden Software-Lizenzen zu verschaffen. Dann haben wir die Enterprise-Architektur. Die sind letztlich für das Management der gesamten IT-Landschaft verantwortlich und SaaS als integrer Bestandteil dieser Landschaft fällt natürlich dann auch in deren Aufgabenbereich und es ist für sie notwendig, auch hier steuernd tätig zu werden. Dann haben wir die Informationssicherheit, den Datenschutz, SaaS-Anwendungen ganz allgemein verarbeiten, Unternehmensdaten, personenbezogene Daten außerhalb der Unternehmensgrenze und das ist aus erster Sicht und aus erster Sicht ist dann der ein Fremdanbieter für das Unternehmen, also der SaaS-Anbieter als Fremdanbieter für das Unternehmen und die Informationssicherheit, Datenschutz haben natürlich ein Grundinteresse, dass bevor irgendwelche Daten das Unternehmen verlassen, diese Anbieter auch geprüft werden, um sicherzustellen, dass alle Governance-Regeln und Standards des Unternehmens eben eingehalten sind. Und das sind hier so die fünf Abteilungen, die wir hier sehen, die da häufig in das Thema SaaS-Management involviert sind.
Da involviert sind. Ja, Sie sprachen schon kurz an, das kommt natürlich traditionell auch aus dem On-Premise-Betrieb, so wie man halt früher Software-Lizenzen verwaltet hat, so wird es halt mittlerweile auch mit SaaS-Lizenzen oder SaaS-Seeds gehandelt. Auf der anderen Seite aber natürlich ein Ergebnis, das mich auch fast noch mehr gewundert hat als das erste. In vielen Unternehmen gibt es keine einheitliche Vorgabe, wer die Verantwortung für das SaaS-Management hat. Das ist ja schon ein Problem. Ich meine, viele Köche können ja auch den Brei verderben, aber zumindest ja die Verantwortung sollte geregelt sein. Weshalb ist es da so schwierig, scheinbar den einen Koch zu finden, der sich den Hut aufsetzen lässt?
Also SaaS grundsätzlich ist einfach noch ein sehr junges Thema. Okay. Rapides Wachstum in den letzten Jahren stark an Bedeutung gewonnen. Und für viele Unternehmen ist, glaube ich, auch dann das einfach neu. Wir müssen lernen, jetzt damit umzugehen. Und gerade in Deutschland und Europa, das hat auch die Umfrage gezeigt, sind wir noch ein Stück weiter am Anfang der Reise, als das jetzt in den USA der Fall ist. Das heißt, viele Unternehmen sind auch gerade erst im Prozess zu erkennen, welche Herausforderungen auch SaaS mit sich bringt. Also was ist denn die negative Seite von SaaS und dieser zunehmenden Verwendung? Also eine Anwendung an sich ist nicht das Problem, aber wenn wir jetzt 100, 200, 250 Anwendungen haben, dann muss man sich halt schon aktiv um das Thema SaaS-Management kümmern. Negative Folgen hier sind ausufernde Kosten, Unklarheiten über Lizenzzeiträume und Verträge. Was habe ich denn überhaupt abgeschlossen? Wer hat Zugriff noch zu diesen Verträgen? Wer ist überhaupt verantwortlich, dass diese Anwendung eingekauft wurde? Dann haben wir das Thema Sicherheitsrisiken und Verletzungen von Compliance-Vorgaben, die eben auch ganz wichtig sind. Und dann zudem kommt das natürlich ganz junges Thema. Man lernt jetzt erst gerade, was sind überhaupt meine Herausforderungen, was sind überhaupt die negativen Seiten. Und dann kommt noch dazu, dass die Zuständigkeit so unterschiedlich ist. Also es gibt nicht den einen im Unternehmen, der dafür verantwortlich ist. Und jedes Unternehmen regelt das einfach auch so ein bisschen für sich ich selbst. Ja, bei dem einen ist es vielleicht eher dann in der IT, bei dem anderen ist es eher im Einkauf. Und das zeigt sich eben dann auch in dieser Umfrage wieder. Also ganz klar, wir stehen hier am Anfang und jeder probiert gerade aus, was ist der richtige Weg für unser Unternehmen. Und es steht auch ganz grundsätzlich eine allgemeine Guidance, wie man da umgeht, wie es zum Beispiel beim Cloud Center of Excellence schon der Fall ist. Also da hat man schon, ist man schon einen Schritt weiter und sagt, es muss ein Kompetenzzentrum innerhalb des Unternehmens gegründet werden, das sich dann um die Themen Cloud Computing oder cloud-basierte Infrastruktur kümmert und das Ganze dann vorantreiben soll.
Zum Competence Center kommen wir gleich noch. Lassen Sie mich noch eine Frage einschieben, und zwar haben Sie ja auch nach den eingesetzten Tools gefragt, und ja, wie in so vielen anderen IT-Bereichen auch, die guten alten Excel-Tabellen haben es auch hier in die Top 3, genau auf Platz 2 geschafft. Spezialisierte Plattformen werden so gut wie noch gar nicht genutzt. Woran mag dies liegen? Auch an der von Ihnen bereits angesprochenen Tatsache, dass es halt noch ein sehr junges Thema ist?
Genau, also ich würde es vor allem darauf zurückführen. Auch der Markt für SaaS-Management-Software, SaaS-Management-Plattformen ist ebenfalls noch jung und auch sehr viel jünger als natürlich die, sage ich mal, Anwendungen für die klassische Software-Asset-Management, zum Beispiel für Microsoft-Lizenzen. Man geht hier so von, ich habe jetzt einen Listen-Report gelesen, dass so von knapp 5-6 Jahren ausgeht, dass dieses Software für SaaS-Management auf dem Markt ist. Also auch ist der Bekanntheitsgrad noch gar nicht so hoch. Wie vorhin auch angesprochen, ist es vielen auch gar nicht bewusst, dass sie überhaupt ein SaaS-Problem in Anführungsstrichen haben. Also das lernen die jetzt auch noch. Also man muss erstmal sehen, ich habe ein Problem. Wie komme ich denn jetzt zu der Lösung? Und dann haben wir auch im Bereich der Enterprise-Architektur, wissen wir einfach, dass am Anfang, wenn man, sag ich mal, ein Problem feststellt, man es erstmal mit Excel-Tabellen probiert. Das ist oft dann der Startpunkt. Anfänglich kann man damit auch die gewünschten Ergebnisse erzielen. Ja. Aber sobald dann eben die Komplexität steigt, haben wir dann eben auch gesehen bei dem Bereich Enterprise-Architektur, dass man dann eben doch auf spezialisierte Tools zurückgreift. Und so ist das eben auch bei SaaS der Fall. Jedoch mit der einen weiteren Herausforderung ist einfach die Entscheidungswege bei SaaS. Also jeder Mitarbeiter kann letztendlich auch eine SaaS-Anwendung kaufen. Oft braucht man hier nur die, manchmal eine Kreditkarte, Unternehmenskreditkarten-Details. Und da ist es nochmal sehr wichtig, dass man auch Tools hat, die automatisch erkennen, dass etwas Neues dazugekommen ist. Und das eben über verschiedene Kanäle, weil es wird einem natürlich nicht jeder Mitarbeiter sagen, ah, ich habe da gestern
Autos
gekauft. Genau, und das ist eben das, was wir da sehen. Das war auch ein Grund, in der Umfrage hat man gesehen, dass für knapp 2/3 Befragten das Thema des automatisierten Erkennung das für wichtig und oder sogar notwendig halten beim Thema SaaS.
Also da ist schon ein gewisses Umdenken derzeit im Gange, und das trifft eben auch für das bereits von Ihnen ja angesprochene Center of Excellence zu. Sie sagten, im Bereich Cloud-Infrastruktur sind diese COEs schon weiter verbreitet, auch beim Thema SaaS Center of Excellence, so zumindest ein Ergebnis Ihrer Umfrage, plädieren die IT-Spezialisten dafür, dass es so ein Center of Excellence gibt, möglichst multidisziplinär. Jetzt aber die Frage natürlich, also um auch nochmal auf die Umfrage zurückzugreifen, man ist sich noch nicht so ganz klar, wie das letztendlich aussehen wird. Man diskutiert es wohl noch in Unternehmen, aber Sie jetzt mal ja auch als Unternehmensvertreterin, die sich ja mit diesem Thema auch tagtäglich beschäftigt, wie könnte denn so ein SaaS Center of Excellence in der Praxis aussehen?
Genau, also die Idee ist ja analog zum Cloud Center of Excellence, also einmal eine zentrale Anlauf- und auch Auskunftsstelle innerhalb des Unternehmens zu etablieren, das berät, Prozesse schafft, Governance rund um den gesamten Lebenszyklus einer SaaS-Anwendung und nach außen auch der erste Ansprechpartner für alle SaaS-Anbieter, also dass das einmal dann auch ganz klar geregelt ist. Er besteht idealerweise aus den Mitarbeitergruppen, die wir vorhin schon mal angesprochen hatten, also Einkauf, IT-Software-Asset-Manager, Informationssicherheit, Datenschutz, nochmal wichtig, aber auch SaaS-Spezialisten, die sich dann um die Einbindung dieser Anwendungen in die bestehende IT-Landschaft kümmern, zum Beispiel Single Sign-On oder anderen Business-Systeme, sollte das dann ergänzt werden. Die Platzierung im Unternehmen könnte natürlich einmal in der IT, also im Report dann an den CIO, CTO sein, aber vielleicht auch im Einkauf. Ich glaube, das kommt dann auch wieder auf das Unternehmen an. Und dann sich um folgende Aufgaben kümmern, wie zum Beispiel die Schaffung schneller und unkomplizierter Prozesse für die Einführung neuer SaaS-Anwendungen. Es hilft ja auch nicht, wenn man dann die Möglichkeiten von SaaS komplett einschränkt. Also man will natürlich auch den Mitarbeitern weiterhin den einfachen, unkomplizierten Zugriff geben und das nicht zu komplex gestalten. Auf der anderen Seite sollen die dafür verantwortlich sein, die Transparenz über die SaaS-Landschaft zu erhalten und auch nochmal die Gewinnung granularer Daten, das heißt wie Nutzung, Akzeptanz, also das heißt, es reicht ja auch nicht, jetzt 10 Lizenzen einzukaufen, sondern dann ist ja auch wiederum, wie brauche ich diese 10 Lizenzen überhaupt oder wird die so genutzt? Also das sind nochmal Fragen, die man dann auch gut dort orten kann. Identifizierung von Kosteneinsparmöglichkeiten, die Erstellung von jährlichen Softwareprognosen, also was nutze ich jetzt, was brauche ich denn vielleicht im nächsten Jahr, die Kontrolle über die Verträge und die Vertragsverlängerung, auch das nochmal ein ganz wichtiges Thema, auf das ich mich natürlich vorbereiten muss. Die Verträge werden meist für ein Jahr abgeschlossen, das heißt, wenn ich dann von ausgehe, dass wir vielleicht im Durchschnitt 200 SaaS-Anwendungen haben, dann ist das auch schon recht schwierig, da den Überblick zu behalten. Ja. Und natürlich auch dann die Einhaltung der SaaS-Cloud-Governance-Richtlinien des Unternehmens, dass auch da die gegebenen Prozesse eingehalten werden. Also das kann ich mir schon gut vorstellen, dass hier das die beiden Aufgaben sind und man damit diesem Thema gut Herr werden kann.
Ja, das ist eine gute Überleitung gleich zu meiner nächsten Frage. Jetzt mal unabhängig davon, ob man schon über so ein Kompetenzcenter nachdenkt, ist ja eines sicher. Sie sprachen die Zahlen an, der SaaS-Markt boomt und wird auch weiter boomen. Und wenn man jetzt die gerade kurz diskutierten Ergebnisse der Umfrage berücksichtigt, beim SaaS-Management hapert es noch mit der Definition und auch die Tools sind noch nicht so richtig in place. Jetzt mal unabhängig davon, wie das mal zukünftig sich entwickeln wird, wo sehen Sie denn jetzt ganz aktuell, Sie sprachen ja schon an, wenn so der ein oder andere mal die Kreditkarte zückt und selber sich eine tolle SaaS-Tool leistet, aber wo sehen Sie generell die Nachteile oder vielleicht sogar die Risiken und Gefahren, dass eben derzeit trotz eines boomenden Marktes, trotz einer immer größer und steigenderen Nutzung von SaaS-Lösungen eben Management und auch die Verantwortung noch nicht geregelt sind?
Also die erste Gefahr, die ich sehe, ist, dass Applikationen oder Anwendungen im Unternehmen genutzt werden, die dezentral eingekauft wurden und gegebenenfalls nicht den Vorgaben oder Governance-Regularien des Unternehmens entsprechen. Das heißt, die für die Sicherheit zuständige Abteilung kann natürlich sich nur um das kümmern, von dem sie auch Kenntnis hat. Und gerade wenn Sachen dezentral eingekauft sind, dann wird das eben sehr, sehr schwierig sein. Wir wissen auch, dass 80% aller Unternehmen, die SaaS nutzen, bereits SaaS-spezifische Sicherheitsvorfälle hatten. Also auch ein wirklich relevantes Thema. Und daher ist es eben so wichtig, dass man Tools zur automatischen Erkennung, um diese SaaS-Anwendung eben auch zu erkennen und dann auch frühzeitig der für Sicherheit zuständigen Abteilung eben auch zu signalisieren, hier ist eine neue Anwendung im Portfolio, kümmert euch doch bitte einmal drum und schaut, ob das einfach unseren Aufgaben entspricht. Ist das ein guter Wender, hat er die Zertifikate, die wir brauchen, etc., dass man sich einfach da ganz dann schon schnell einschaltet in den Prozess. Auch da nochmal das Thema, ne, wirklich in der Umfrage ganz klar heraus, das Auffinden dieser dezentral eingekauften SaaS-Applikation ist einfach die als am wichtigsten eingestufte Herausforderung.
Also Schatten-IT. Schatten-IT ist ja quasi dieser Schlagwort, der schon seit Jahren immer so durch die Öffentlichkeit geistert, aber das scheint man mittlerweile zum drängendem Problem zu werden, oder?
Genau, Schatten-IT, das ist, wenn man es nett, genau, das ist dann die negative Umschreibung, wenn man es positiv formuliert, dann sagt man, das ist irgendwie Business-Led-IT. Und das ist eben auch genau dieses Spannungsfeld. Also will ich, dass Mitarbeiter vielleicht auch schnell agieren können und ihre Aufgaben die richtigen Tools haben, oder will ich es total kompliziert machen und dann bin ich aber sicher, dass ich keine Schatten-IT habe. Also das ist, glaube ich, so dieses Spannungsfeld, dem wir uns bewegen. Wir selber vertreten eher so dieses Thema, lass es doch bitte schauen, wir Business-Led-IT ermöglichen. Okay. Und es nicht, sag ich mal, in die Ecke, das ist alles Schatten-IT und das ist alles, sag ich mal, in Anführungsstrichen schlecht. Ich glaube auch, dass natürlich die Mitarbeiter sich nur Tools raussuchen, die von denen sie eben auch ausgehen, dass sie ihre Arbeit damit besser oder effizienter gestalten. Genau, das ist der Begriff. Genau, der zweite Punkt in Gefahren und Risiken ist dann das Thema der zu hohen SaaS-Kosten. Das kann einmal sein, nicht genutzte Software oder auch eben nicht genutzte Einsparungspotenziale. Also mögliche Szenarien, man hat SaaS-Anwendungen eingekauft, die werden aber grundsätzlich oder werden jetzt nicht mehr genutzt oder benötigt. Mitarbeiter haben oder besetzen SaaS-Lizenzen, nutzen diese nicht mehr oder nur ganz, ganz eingeschränkt. Also vielleicht eine sehr, sehr teure Anwendung und da loggen die sich einmal im Monat ein. Da muss man sich dann schon die Frage stellen, ist das jetzt wirklich notwendig oder kann man die vielleicht dann, kann man irgendwie auch sagen, in irgendeiner Form das nochmal anders gestalten. Es kann sein, dass es vielleicht mehrere SaaS-Anwendungen für die gleiche Problemstellung oder den gleichen Aufgabenbereich gibt, einfach von unterschiedlichen Abteilungen eingekauft. Und die aber gar nichts voneinander wissen, sondern die haben beide festgestellt, ich habe ein Problem und das möchte ich lösen und dann sind sie eigenständig auf die Suche gegangen und das natürlich auch irgendwann nicht mehr immer dazu, dass man den gleichen Weg da geht. Dann gibt es die Möglichkeit, dass verschiedene Verträge mit dem gleichen Anbieter bestehen. Also das Szenario, zwei Abteilungen haben ein ähnliches Problem, der eine kauft 15, der andere 10 beim gleichen Anbieter, dann wäre es wahrscheinlich sinnvoller, das zusammenzulegen und einmal 15 zu kaufen. Das ist noch eine Möglichkeit und dann haben wir das Thema der Vertragsverlängerung. Also auch hier, wenn man die verschläft und sich nicht darauf vorbereitet, dann hat man eben auch einen Nachteil gegenüber dem SaaS-Anbieter. Wenn ich im Vorhinein weiß, so jetzt nächsten Monat steht das an, dann kann ich eben auch auf die Suche gehen. Ne? Brauche ich jetzt wirklich alle Lizenzen? Gibt es vielleicht noch mehr, die das brauchen? Vielleicht möchte ich mehr kaufen oder ich habe zwei Verträge, die ich zusammenlegen möchte. Also all diese Dinge kann ich tun, wenn ich die Transparenz habe. Und das ist so diese zweite Block eben um das Thema Kosten. Mhm. Und als drittes, sogenannte Starter, Changer oder Leaver-Problematik, also Mitarbeiter, die Abteilung wechseln oder die das Unternehmen verlassen, haben vielleicht immer noch Zugriff zu den SaaS-Applikationen und damit eben auch zu Unternehmensdaten. Und das ist auch nochmal ein ganz, ganz großes Thema. Gerade bei Mitarbeitern, die das Unternehmen verlassen, muss man eben sehr schnell zusehen, dass ihnen die Zugriffe entzogen werden. Hier gab es jüngst ein sehr recht bekanntes Beispiel in den USA, dass eine Mitarbeiterin oder eine ehemalige Mitarbeiterin einer Bank hier aus große Mengen an sensiblen Daten gelöscht hat, einfach weil niemand rechtzeitig gesorgt hat, dass ihr die Zugänge entzogen wurden. Und das war dann natürlich ein Riesenproblem, hat wahnsinnigen Aufwand und auch Kosten verursacht und natürlich auch einen Imageschaden, wenn auf einmal diese Daten gelöscht wurden.
Ja, Herausforderungen gibt es eine ganze Menge. Wir haben ja nur ein paar jetzt im Rahmen dieses Gesprächs ansprechen können. Wie immer natürlich, wenn es um eine Optimierung in der IT geht, gibt es zum einen die Möglichkeit, natürlich Prozesse anzupassen, die entsprechenden Tools einzurichten. Trotzdem aber auch aus Anwendersicht mal ganz konkret gefragt, wenn ich heute als IT-Verantwortlich in einem größeren Unternehmen, das, wie Sie ja sagten, schnell bei einer zwei- oder dreistelligen Anzahl von SaaS-Anwendungen ankommt. Wenn ich da jetzt sage, wir müssen dieses Thema SaaS-Management angehen, das muss besser funktionieren oder besser werden. Gibt so diesen ersten Step, wo Sie sagen, ja, da machen Sie sicher nichts falsch, wenn Sie damit in Richtung SaaS-Management-Optimierung beginnen?
Ich glaube, erstmal wichtig, ich habe erkannt, ich muss mich um das Thema kümmern. Das ist schon auf jeden Fall die wichtige Voraussetzung. Und dann ist natürlich an allererster Stelle das Thema Transparenz. Also ich brauche eine umfassende Transparenz über die komplette SaaS-Landschaft. Wichtig hierbei ist eben auch, es ist keine einmalige Übung. Also es ist sehr zeitaufwendig, das manuell zu machen. Es wird wahrscheinlich je nach Unternehmensgröße jemand 1 bis 2 Monate Zeit investieren müssen, da alles durchzugehen. Und dann ist eigentlich in dem Moment, wo die Analyse abgeschlossen ist, diese schon veraltet, weil in der Zwischenzeit vielleicht schon wieder 3 Sachen dazu gekauft wurden. Also man muss ja wirklich das Thema Kontinuität auch im Blick haben und von daher eben auch ganz klar automatisiert. Wir können gar nicht immer über alles den Überblick behalten. Das glaube ich, ist gerade beim Thema SaaS einfach sehr schwer möglich. Das heißt eben, wird ganz klar Einsatz einer SaaS-Management-Lösung, die automatisiert die Informationen ausliest aus den verschiedenen Quellen und zur Verfügung stellt. Und was meine ich mit verschiedenen Quellen? Also das können natürlich sowas wie SSO und CASPI-Systeme sein, das können die Finanzsysteme des Unternehmens sein, Reisekosten, Spesenmanagementsysteme, Vertragssysteme, Kreditkartenabrechnungen, aber eben auch nochmal das aus HR-System. Und wenn man diese, sag ich mal, diese ganzen Quellen anzapft, dann kriegt man da ein sehr gutes Bild zustande über das, was da tatsächlich beim Thema SaaS gerade vor sich geht. Und wenn einmal diese, sag ich mal, Transparenz geschaffen ist, dann können schon die ersten Entscheidungen in Richtung Rationalisierung stattfinden. Was sind überhaupt meine Kosten der Sachen, die ich jetzt da alle habe? Und man kann dann eben auch nochmal dahin gehen, die SaaS-Anwendungen Applikationsmanagern zuzuweisen. Man kann sich dann auch um das Thema Sicherheit kümmern, aber wirklich der erste Schritt, Transparenz herstellen und Transparenz eben automatisiert herstellen.
Ja, dann lassen Sie uns abschließend den obligatorischen Blick in die Kristallkugel werfen. Sie selber, Sie sagten, sind da Vorstellung, sind Anbieter einer SaaS-Management-Lösung. Aber die Frage stellt sich ja immer, wo steht der Markt gerade? Also wie verhalten sich Unternehmen derzeit und wie werden sie sich zukünftig beim Thema SaaS-Management verhalten? Die Excel-Liste, die gute alte, nannte ich sie vorhin. Ich kenne es aus vielen anderen Bereichen, die hat immer eine große Überlebenschance, weil sie halt einfach da ist. Aber wie sieht's da im Bereich SaaS-Management? Denken Sie, dass das Umdenken bereits da ist? Und wie positionieren Sie sich da mit Ihrer Lösung?
Also der Anteil von SaaS an Unternehmenssoftware wird weiter steigen und der wird weiter rapide steigen. Das sagen auch die, die Vorhersagen. Also es ist, SaaS bietet ungeheure Vorteile und das wird auch weitergehen. Man wird also da im Unternehmen schon erkennen, dass dieser Wachstum schnell weitergeht. Mit diesem steigenden Anteil wird eben auch diese Kehrseite, die wir eben gesprochen haben, auch immer deutlicher werden. Also man wird auch schnell dann feststellen, dass, hey, ich muss mich wirklich darum kümmern und meine manuellen Prozesse und ich trage es alles in eine Excel-Tabelle, wird da schnell an die Grenzen geraten. Und dann wird einfach sehr merken, ich verwende sehr viel Zeit darauf, diesen Überblick mir zu erhalten. Und in dem Moment, wo ich denke, dass ich fertig bin, kann ich eigentlich schon wieder anfangen. Und ich glaube, dieser Prozess, das kann und ich glaube, das auch recht rapide so weitergehen, dass man dazu die Kenntnis bekommt, so funktioniert es nicht. Ein Unternehmen durchschnittlicher Größe hat ca. 200 SaaS-Applikationen im Einsatz. Das ist eine Verdoppelung in den letzten 3 Jahren. Auch gehen wir mal davon aus, wenn wir jetzt das Wachstum weiteren 87% bis 2025, da wird man also schon sehen, da ist also sehr viel Bewegung drin. Wenn man dann noch die durchschnittlichen Vertragslaufzeiten von einem Jahr hinzunimmt, mal die aktuell 200 Applikationen, dann wird man eben auch da merken, okay, ich habe eigentlich gar keine Chance, da den Überblick alleine zu erhalten. Und dann glaube ich, dass der Schritt dann hin zu einer zu einem SaaS-Management-Tool unumgänglich ist. Und ich glaube, wir sind gerade in dieser Phase zu erkennen, ich habe ein Problem. Wir starten jetzt mal mit der Excel-Liste und dann wird man eben recht schnell merken, dass das so nicht funktioniert.
Noch eine letzte, eigentlich war es ja die letzte Frage, aber eine, die mir gerade auffiel, weil Sie sagten, Sie haben ja sowohl europäische Kunden als auch amerikanische befragt. Gibt es eigentlich da noch einen Unterschied, wie US-amerikanische Unternehmen an das Thema SaaS-Management rangehen im Vergleich zu den europäischen Unternehmen? Oder ist das mittlerweile, wir sprachen ja oder sprechen ja in der Regel von großen Unternehmen, die ja in der Regel auch international aufgestellt sind, ist das unabhängig vom Standort?
Beim SaaS-Management, also wo wir große Unterschiede festgestellt haben, ist einfach beim Anteil. Wir haben Sie gefragt, was ist denn der SaaS-Anteil in eurem Unternehmen? Und da hat man einfach, wir haben einmal dann in die Gruppe gebildet bis 25% und dann größer als 25%. Mhm. Und dann haben wir wirklich in Europa das Bild, dass wir 65% der Unternehmen gesagt haben, wir haben einen SaaS-Anteil von bis zu 25%, okay. Und also 35 darüber. Und in USA war das Bild komplett umgekehrt. Das heißt, hier haben 61% gesagt, ich habe mehr als 25%. Okay. Also die sind schon mal einen Schritt weiter. Ja. Wir sehen auch da, dass das Thema SaaS-Management-Plattform, SaaS-Management-Software einfach auch da nochmal viel weiter vorgedrungen ist. Also man ist da schon weiter im Prozess, man hat einfach mehr SaaS-Anwendungen, man stellt fest, da ist eine negative Seite, die Kehrseite, mit der muss ich mich beschäftigen und Excel tut es da nicht mehr an der Stelle. Mhm. Und ich glaube, die sind einen Schritt im Moment Europa voraus. Was das Thema SaaS-Management angeht, wie das jetzt gelebt wird, da haben wir dann keine Abhängigkeiten mehr zur Region feststellen können. Aber ja, schon, auf jeden Fall den Punkt, die einfach schon mal sehr viel weiter sind, was der SaaS-Anteil an der Gesamtunternehmens- oder IT-Landschaft ist.
Klar, okay. Also auf jeden Fall sowohl für LeanIX als auch für Sie ein strategisch kluger Schachzug, den Sprung über den Teich gewagt zu haben und auch in den USA vertreten zu sein mit Ihrer Lösung. Bedanke mich recht herzlich für das Gespräch, wünsche natürlich weiter viel Erfolg und vielen Dank.
Ja, vielen Dank, Herr Grohmann.
An dieser Stelle herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Shownotes zu dieser Folge finden Sie im Cloud Computing Report Podcast unter www.cloud-computing-report.de/podcast-folge-129. Falls Sie regelmäßig über aktuelle Entwicklungen zum deutschsprachigen Cloud Computing Markt informiert werden möchten, abonnieren Sie uns am besten auf Spotify, Apple Podcast oder Google Podcast oder in der Podcast-App Ihres Vertrauens. Und wenn Ihnen gefällt, was Sie da hören, freuen wir uns natürlich immer über ein entsprechendes Like. So viel für heute. Nochmals herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren und bis zum nächsten Mal. Ihr Werner Grohmann.